SWR 2 aktuell.
Und das sind die Themen bis 6:30. Die Stimmung in Deutschland ist so schlecht wie nie. Details zum aktuellen ARD-Deutschland-Trend gleich. In Prag hat sich die Europäische Politische Gemeinschaft zum ersten Mal getroffen. Was ist von dieser Versammlung von EU- und nicht-europäischen, Nicht-EU-Ländern zu halten? Das frage ich gleich im SWR-Tagesgespräch die frühere Grünen-Politikerin und Osteuropa-Expertin Marie-Louise Beck. Und die FDP im Stuttgarter Landtag will eine Volksbefragung zur Verkleinerung des Parlaments initiieren. Im Studio Gerhard Leitner, einen schönen guten Abend. Viele Menschen in Deutschland sind unzufrieden. Nach der quälend langen Corona-Krise, die ja immer noch nicht ausgestanden ist, haben wir durch die Folgen des Ukraine-Kriegs parallel dazu eine weitere Krise zu bewältigen. Die Temperaturen gehen runter, die Energiepreise gehen hoch. Auch wenn die Bundesregierung mit vielen Milliarden dagegen steuert, hat sich allgemeine Sorge über die Zukunft breit gemacht, die sich immer mehr auch in Demonstrationen entlädt. Die Stimmung schlägt sich auch in den Umfragen nieder, so wie beim aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Die Einzelheiten von Markus Sambale.
Der Krieg geht weiter, die Energie wird knapp, Preise steigen. Das drückt auf die Stimmung. 85% der Deutschen sind beunruhigt, wenn sie auf die Verhältnisse im Land blicken. So viel Pessimismus gab es in 25 Jahren ARD-Deutschland-Trend noch nie.
Dieser Krieg hat auch Konsequenzen für uns alle in Europa, weltweit sogar, aber eben auch in Deutschland.
Olaf Scholz und die ganze Bundesregierung im Krisenmodus. Aber die Skepsis bleibt groß. 80% schätzen die wirtschaftliche Lage in Deutschland aktuell als weniger gut oder als schlecht ein. Und mehr als die Hälfte der Menschen rechnet damit, dass es in einem Jahr noch schlechter aussieht. Ebenfalls mehr als die Hälfte macht sich Sorgen, Rechnungen nicht mehr bezahlen zu können. Ein Fünftel der Erwerbstätigen fürchtet um den eigenen Job.
Das werden wir gemeinsam hinbekommen in einem Gesamtkonzept der Ampel.
Kündigt Grünen-Chefin Ricarda Lang mit Blick auf staatliche Hilfen an. Doch die Deutschen sind auch hier skeptisch. Wie die Bundesregierung beim Thema Entlastungen von Wirtschaft und Bürgern vorgeht, damit sind etwa 3/4 nicht zufrieden. Fast ebenso viele haben keinen guten Eindruck von der Politik, wenn es um die Sicherheit der Energieversorgung geht. Die Bundesregierung bekommt also viele schlechte Noten. Einen persönlichen Tiefstand erreicht Olaf Scholz. Nur 34% der Deutschen sind mit seiner Arbeit zufrieden. Einen ähnlich niedrigen Wert im Amt des Bundeskanzlers hatte zuletzt Gerhard Schröder. Das war vor 18 Jahren. Eigentlich könnte die Unzufriedenheit mit der Regierung der Opposition zugutekommen.
Wir haben einen Sommer des Missvergnügens dieser Bundesregierung hinter uns,
stellte CDU-Chef Friedrich Merz vor kurzem fest. Doch bei ihm sind es sogar nur 27% der Menschen, die mit seiner Politik zufrieden sind. Etwas besser stehen CDU und CSU da. In der repräsentativen Sonntagsfrage von Infratest DIMAP kommt die Union auf 28%. Dahinter weiter die Grünen, aber nur noch mit 19%. Die SPD steht weiter bei 17%. Die AfD legt im Vergleich zum Vormonat zu und kommt auf 15%. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die FDP auf 7 und die Linke auf 5%.
Wir müssen leider damit rechnen, dass dieser Krieg noch Wochen und Monate dauert.
Was Verteidigungsministerin Lambrecht ausspricht, das beschäftigt die Menschen in Deutschland enorm. Die Meinungen zur deutschen Außenpolitik gehen dabei nach wie vor weit auseinander. Ein knappes Drittel hält die Sanktionen gegen Russland für angemessen. Etwas mehr als ein weiteres Drittel ist sogar für noch härtere Sanktionen. Etwa einem Viertel der Deutschen gehen die aktuellen Sanktionen allerdings inzwischen zu weit.
Zum aktuellen ARD-Deutschland-Trend war das Markus Sambale. Mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs haben heute in Prag am Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilgenommen. Neben den 27 EU-Staaten sind dies unter anderem die Beitrittskandidaten Ukraine und Moldau, dabei auch der türkische Präsident Erdogan, die Spitzen der 6 Westbalkanstaaten und die britische Premierministerin Liz Truss. Für Deutschland war Bundeskanzler Scholz dabei, Brüssel, Kommissionspräsidentin von der Leyen, ebenso die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein, aber auch die verfeindeten Kaukasusrepubliken Armenien und Aserbaidschan. Aus Prag berichtet Oliver Neuroth.
Für Bundeskanzler Olaf Scholz ist es eine Gipfeltour quer durch Europa. Am Morgen war er noch in A Coruña am Atlantik, wo sich das halbe Bundeskabinett mit der spanischen Regierung zu Konsultationen getroffen hatte. Am Mittag steigt der Kanzler schon die Stufen zur Prager Burg hinauf. Auch für ihn ist dieses Gipfelformat etwas völlig Neues. Insgesamt 44 Staats- und Regierungschefs sitzen beisammen. Scholz spricht von einer großen Innovation.
Es geht darum, dass ganz konkret die Staats- und Regierungschefs, die Staats- und Regierungschefinnen miteinander sprechen. Und dieser Charakter sollte auch beibehalten werden. Denn ich glaube, das lebt davon, dass man sich auf diese Weise miteinander trifft, dass viele zusammenkommen können.
Auch organisatorisch ist dieser Gipfel etwas Neues. Die Regierungschefs sollen nicht in großer Runde miteinander konferieren oder sich nur zu Einzelgesprächen in Hinterzimmer verziehen. Stattdessen stehen sogenannte Thementische im Mittelpunkt. Kanzler Scholz nimmt am Energietisch Platz. Für ihn lautet die zentrale Frage:
Wie können wir dafür sorgen, dass die Energieversorgungssicherheit für alle Länder gewährleistet bleibt und dass die Preise für Energie dramatisch sinken? Das müssen sie, das werden sie, und darüber werden wir uns auch in den verschiedenen Formaten heute und dann auch morgen im Rahmen unserer Zusammenkünfte in der Europäischen Union unterhalten.
Als Erfinder dieses neuen Gipfelformats gilt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er hatte erst im Mai vorgeschlagen, ein solches Treffen mit allen europäischen Partnern auf die Beine zu stellen. Er sagt am Mittag bei seiner Ankunft in Prag:
C'est montrer d'abord un message d'unité de notre Europe.
Zuerst geht es um eine Botschaft der Geschlossenheit. Und dann wollen wir eine gemeinsame Strategie entwickeln. Wir alle, Mitglieder der EU und Nichtmitglieder. Eine gemeinsame Strategie, die es bisher noch nicht gegeben hat. Vorab hatte Macron angekündigt, auch über kritische Infrastruktur in Europa zu sprechen. Nach der vermuteten Sabotage an den Nord Stream Pipelines. Ein weiteres zentrales Thema sind Sicherheit und Verteidigung. Mehr Stabilität, mehr Sicherheit, mehr Frieden, so drückt es EU-Ratspräsident Charles Michel aus. Von diesem Gipfel solle ein Zeichen der Geschlossenheit an den russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgehen. Der Gastgeber, Tschechiens Präsident Petr Fiala, drückt es in seiner Eröffnungsrede des Gipfels so aus: Unser größtes Problem im Moment ist, dass Europa unter einem aggressiven Krieg leidet. Russland setzt seine Aggression gegen die Ukraine fort und Präsident Putin ist nicht offen für Verhandlungen. Konkrete Beschlüsse sollen auf diesem Gipfel nicht fallen. Kanzler Scholz sprach sich dafür aus, dass dieses neue Format keine neue Institution werden solle. Von EU-Seite heißt es, ein- oder zweimal im Jahr könne man sich ein solches Treffen vorstellen. Den nächsten Gipfel dieser Art könnte ausgerechnet das Land ausrichten, das zuletzt besonders Europa kritisch aufgefallen war, Großbritannien. So hat es Premierministerin Liz Truss angekündigt.
Mehr als 40 europäische Staats- und Regierungschefs haben heute in Prag am Gründungsgipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft teilgenommen. Der Bericht war das von Oliver Neuroth. Und über diese Neugründung will ich im SWR-Tagesgespräch mit Marie-Louise Beck sprechen. Die ehemalige grünen Außenpolitikerin ist Osteuropa-Expertin der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne. Frau Beck, warum brauchen wir eine Europäische Politische Gemeinschaft?
Ich fürchte, das müssten Sie den französischen Präsidenten fragen. Es ist ja eine Idee von Macron. Und wenn Sie mich nach meiner Einschätzung fragen, was dieses Unterfangen zu bringen verspricht, würde ich sagen, I am not convinced. Das Schwierige an dieser Idee ist, dass Präsident Macron sich ja explizit gegen die Erweiterung der EU gestellt hat, was sehr problematisch war, gerade in Bezug auf Albanien und Mazedonien. Diese Länder waren ganz weit mit ihrer Entwicklung und es war eine politische Entscheidung von Macron, zu sagen, ich stimme einer Erweiterung nicht zu.
Ist das denn jetzt vielleicht ein Kompromiss, um diese Länder doch irgendwie einzubinden?
Ja, das ist das, was zu befürchten ist. Also es gibt zwei Lesarten. Die eine Lesart, es ist immer gut, wenn über diesen Kern der Europäischen Union hinaus auch andere Länder, die ja Europa sind, mit an den Tisch kommen, mit eingebunden werden, wenn es Kommunikation gibt, gerade in solchen dramatischen Zeiten wie jetzt mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber es darf eben nicht dieses Format, was eine hohe Unverbindlichkeit hat, zum Ersatz werden für Beitrittskandidaten, also eigentlich ein Verschiebebahnhof auf die lange Bank. Und das ist die Befürchtung, die die Länder der Europäischen Union beitreten wollen haben und nicht ganz zu Unrecht haben, weil der Kontext eben leider der ist mit Macron und der Ablehnung der Erweiterung.
Also ist das Ganze eine symbolische Veranstaltung?
Das hat im Augenblick tatsächlich vor allen Dingen einen symbolischen Charakter. 44 Staatschefs, wieder ein Gipfel, wieder Gipfelfotos. Natürlich sind solche Treffen auch immer Gelegenheiten, sich auszutauschen. Aber es fehlt jegliche Verbindlichkeit. Und es darf auf keinen Fall zum Beispiel solchen Ländern wie der Ukraine oder auch Moldau und Georgien, die ja bereits seit Jahren einen Acquis erfüllen mit den Assoziationsverträgen, die über 1000-seitige Verträge, die ihnen sehr viel abverlangen, auch in der inneren Gestaltung der Politik, Angleichung an ökologische Normen, DIN-Normen, Rechtsstaatlichkeit, also all das darf jetzt nicht zur Seite geschoben werden mit der Botschaft, aber wir wollen euch in der EU nicht haben und dafür gründen wir dieses unverbindliche Forum.
Es ist ja kein Zufall, dass diese Gründung genau in die Zeit fällt, in der Russland mit dem aggressiven Krieg gegen die Ukraine Tatsachen zu schaffen versucht. Soll das Putin vielleicht sogar provozieren?
Also ich glaube, wir sollten uns endlich mal von der Idee verabschieden, dass rechtmäßige, völkerrechtlich vollkommen einwandfreie Schritte und Entscheidungen des Westens oder in diesem Fall europäischer Staaten eine Provokation sein könnten. Provoziert und jedes Recht gebrochen, das unseren Frieden sichert, hat Präsident Putin mit seiner Armee. Dem Himmel sei gedankt, dass es so aussieht, dass er mit diesen aggressiven Akten Europa nicht zerstören kann, dass dieses Kriegsabenteuer nicht gelingt. Und dafür ist tatsächlich das Zusammenstehen des transatlantischen Bündnisses, also der USA, Kanada, Großbritannien und der Europäischen Union und europäischer Länder extrem wichtig. Es ist ja ein Angriff auf die freie westliche Welt. Und da, wo Putin lange Zeit gesagt hat, er müsse die Ukraine vom Nazismus befreien, sagt er jetzt ja, ich bin im Krieg, ich sehe mich im Krieg mit NATO und dem Westen. Und das kann nur die Botschaft für uns sein, wir stehen zusammen und dann sind wir auch deutlich stärker als Russland, das sowohl inzwischen eine Armee hat, die schlecht ausgerüstet ist und sogar in Teilen auseinanderfällt, als auch ökonomisch in den Abgrund blickt.
Aber da könnte ja diese europäische politische Gemeinschaft einfach die Solidarität nochmal demonstrieren, die der Westen ausübt.
Ja, das kann sie, könnte sie, kann sie. Allerdings muss man sagen, dieses Format ist ja kein einmaliges, sondern es soll sich alle 6 Monate wiederholen. Es soll zu einem festen Format werden, dass es eben neben Europarat, neben der OSZE, neben der Europäischen Union, neben der NATO-Parlamentarischen Versammlung und NATO nochmal gibt. Und da, wie gesagt, stellt sich die Sinnfrage, die Länder, die Mitglied der Europäischen Union werden wollen, die werden sich nicht abspeisen lassen mit so einem unverbindlichen Forum, was hier geschaffen worden ist.
Sagt die ehemalige Grünen Außenpolitikerin und Osteuropa-Expertin der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, Marie-Louise Beck. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, hat bessere Arbeitsbedingungen, angemessene Löhne und Mitbestimmung für die Pflege im Gesundheitswesen gefordert. Wenn die professionelle Pflege durch eine ernsthafte Reform des Gesundheitswesens jetzt keine Unterstützung erhalte, wird die Pflege nicht mehr stattfinden. Knallharte Worte von Vogler heute zum Auftakt des diesjährigen Deutschen Pflegetags in Berlin, wo auch Gesundheitsminister Lauterbach seine Sorgen geäußert hat, auch über die aktuelle Corona-Entwicklung. Uwe Jahn berichtet.
Maskenpflicht, Impfaufrufe, Hygienekonzepte, Testpflicht. Das kennt man in den Alten- und Pflegeheimen. Neu ist vor allem, dass alle Beteiligten sich in diesem Herbst mehr oder weniger einig sind. einig mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD.
Ich möchte einfach erreichen, dass das Thema Corona nicht das herbstbestimmende Thema wird.
Auch nicht in den Pflegeeinrichtungen. Und dafür sollen vor allem die neuen Impfstoffe zum Einsatz kommen, Karl Lauterbach erklärt.
Wenn die Menschen in Pflegeeinrichtungen eine vierte Impfung haben, dann reduziert sich ihre Wahrscheinlichkeit zu versterben im Vergleich zur dritten Impfung noch einmal um 90%.
Lauterbach sagt, sein Ministerium plane eine größer angelegte Impfkampagne für die Impfstoffe, die gegen die aktuellen Virusvarianten wirkten. Im gemeinsamen Papier ist allerdings nicht von der umstrittenen einrichtungsbezogenen Impfpflicht die Rede, sondern lediglich davon, bei möglichst vielen Menschen für die Impfungen zu werben. Ein weiteres Mittel, um die Sterblichkeit in den Heimen im Vergleich zu den Vorjahren abzusenken, ist laut Bundesgesundheitsminister das Medikament Paxlovid.
Genauso ist es auch so, wenn jemand erkrankt, älter ist und erkrankt, zum Beispiel in einer Pflegeeinrichtung, und wird dann rechtzeitig mit Paxlovid versorgt, wenn er dieses Medikament nehmen kann, dann sinkt auch die Sterblichkeit um 80-90%.
Und damit dieses Medikament schnell verfügbar ist, dürfen die Einrichtungen einen Vorrat anlegen können. In der gemeinsamen Erklärung wird die Maskenpflicht in Heimen, wie Lauterbach sie im Infektionsschutzgesetz vorschreibt, nur am Rande erwähnt. Kein Wunder, sie ist umstritten. So plädiert die Präsidentin des Deutschen Pflegerates, Christine Vogler, dafür, solche Entscheidungen grundsätzlich den jeweiligen Pflegenden vor Ort zu überlassen.
Das Hygienemanagement ist ein Teil der pflegerischen Kompetenz. Und wir brauchen letztendlich keine Gesetze, die uns an der Stelle Vorschriften machen. Natürlich, es ist ein Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber noch nicht erkannt hat, aus unserer Sicht, was professionelle Pflege leisten kann.
Und nun, Gernot Kiefer vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen empfiehlt es, mit der Maskenpflicht in Heimen pragmatisch anzugehen.
Jetzt muss man aber natürlich auch die Grenzen dessen sehen. Es gibt natürlich auch Bewohnerinnen und Bewohner, die teilweise aus Gründen sozusagen ihrer noch vorhandenen Fähigkeiten nicht durchgängig sozusagen diese Überzeugung praktizieren, sondern sie abnehmen oder Sonstiges.
Dann solle man nicht gleich mit Strafen drohen. Längst haben auch Gesundheitsminister aus den Ländern, beispielsweise aus Bayern, dazu aufgefordert, die Maskenpflicht in Heimen mit Bedacht umzusetzen.
Vom Deutschen Pflegetag der Bericht von Uwe Jahn. Der Bundestag ist aufgrund der Wahlarithmetik mit Überhang- und Ausgleichsmandaten mittlerweile so aufgebläht, dass sich Politiker und Experten schon seit langem Gedanken machen, wie man zumindest ein weiteres Wachstum verringern kann. Alle Vorschläge sind bis jetzt an den Abgeordneten selbst gescheitert. Auch in Baden-Württemberg findet die FDP, sei der Landtag zu groß. Deswegen will die Fraktion die Anzahl der Wahlkreise verringern. Das Ganze mit Hilfe eines Volksbegehrens. Unser Landespolitik-Korrespondent Knut Bauer berichtet.
Dreimal hat FDP-Landesgeneralsekretärin Judith Skudelny ein Bundestagsmandat errungen und mit jeder Legislaturperiode ist das Parlament in Berlin noch größer geworden.
Ich bin selber Bundestagsabgeordnete und sehe, dass ein Parlament nicht dadurch effizienter und besser wird, nur weil mehr Abgeordnete im Parlament sitzen. Und vor allem, wenn es einmal aufgebläht ist, ist es umso schwieriger, wieder auf die Normgröße, wieder zum Normalzustand zurückzukehren.
Gerade in aktuellen Krisenzeiten wie diesen hält Skudelny die ausufernden Parlamente für ein falsches Signal.
Wenn die Politik den Menschen zumutet, den Gürtel enger zu schnallen, dann darf sie sich selber in der gleichen Zeit nicht ein Bierbauch im Parlament zulegen.
Ein solches Aufblähen könnte es nach der nächsten Landtagswahl 2026 auch im baden-württembergischen Landtag geben, befürchtet FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rühlke. Nach der Änderung des Wahlrechts haben die Wähler künftig auch bei Landtagswahlen zwei Stimmen. Legt man das Ergebnis der letzten Bundestagswahl zugrunde, könnte der Baden-Württembergische Landtag mit Überhang- und Ausgleichsmandaten von jetzt 154 auf 216 Abgeordnete anwachsen.
Es besteht die Gefahr, dass der Landtag von Baden-Württemberg explodiert. Die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, ist eine Reduktion der Wahlkreise.
Die Liberalen fordern analog zur Bundestagswahl 38 statt bisher 70 Wahlkreise bei der Landtagswahl. Damit gehen natürlich Abgeordnetenposten verloren, aber das müsse man in Kauf nehmen, meint Rühlke.
Das beträfe mich auch selbst, denn wir haben ja in meinem eigenen Wahlkreis Pforzheim und dem Enzkreis zwei Abgeordnete. Um glaubwürdig zu sein, muss man natürlich gegebenenfalls auch eigene Interessen opfern.
Die FDP will nun erstmal einen Gesetzentwurf ins Parlament einbringen und sollte der erwartungsgemäß von der Regierungsmehrheit der grün-schwarzen Koalition abgelehnt werden, will die Partei ein Volksbegehren starten, so Landesgeneralsekretärin Skudelny.
Unser Ziel ist es, dass Ende 2024 im Parlament ein fertiger Gesetzesentwurf auf Druck des Volksbegehrens eingegeben und umgesetzt wird, damit wir das Parlament 2026 wieder auf seine Normgröße verkleinern können.
10.000 Unterschriften sind notwendig, um ein Volksbegehren auf den Weg zu bringen. Daran arbeitet auch Dieter Distler aus Bietigheim. Der Rentner sammelt bereits Unterschriften und hat das gleiche Ziel: nicht noch mehr Abgeordnete in den Landtag.
Jeder Sitz verursacht Kosten von 50.000 Euro im Monat. Bei 100 Sitzen sind es 5 Millionen. Das braucht man nicht. Noch dazu, wo immer mehr Kompetenzen nach Berlin gehen und von dort nach Brüssel oder Straßburg, muss es nicht sein, dass man noch mehr Landtagsabgeordnete hat.
Sagt einer der Initiatoren des Volksbegehrens, Dieter Distler. Die FDP will die Anzahl der Wahlkreise in Baden-Württemberg verringern. Aus Stuttgart war das der Bericht von Knut Bauer. SWR aktuell am Donnerstagabend 18.26 Uhr. Schon lange war Annie Ernaux als Anwärterin auf den Literaturnobelpreis gehandelt worden. Nun hat die 82-jährige Französin die begehrte Auszeichnung erhalten. Die mit biografischen Texten bekannt gewordene Ernaux werde, Zitat, für ihren Mut und ihre klinische Schärfe, mit denen sie die Wurzeln, die Entfremdung und die kollektiven Grenzen persönlicher Erinnerung thematisiere, ausgezeichnet. So hat die Schwedische Akademie heute in Stockholm die Verleihung des Literaturnobelpreises an Ernaux begründet. Julia Borutta mit einem Porträt.
Als eine Ethnologin ihrer selbst hat sich Annie Ernaux einmal bezeichnet, als Forscherin, die in ihrer eigenen Erinnerung die Geschichte einer ganzen Gesellschaft sucht. Der Gesellschaft, wie sie einmal war, wie sie wurde und wie diese Gesellschaft den Einzelnen in seiner immerwährenden Gegenwart prägt.
Die Erinnerung ist eine Form der Erkenntnis,
sagt Annie Ernaux in einem Interview mit ihrem deutschen Verlag Suhrkamp.
Ich erinnere mich an Orte und Tatsachen, die der Geschichte gehören. So kann ich etwas rekonstruieren, das das Intime übersteigt. Zu erfinden würde nur etwas überdecken und deshalb erfinde ich nicht, ich grabe.
Wie eine Geologin hebt sie Fotos, Lieder, Texte vom Boden ihrer Erinnerung auf, betrachtet sie und nähert sich so der Person an, die sie gewesen ist. Auf diese Weise entstehen sehr persönliche Bücher, die niemals nur persönlich sind, sondern eine Gesellschaft, eine Epoche spiegeln.
Ich schreibe wohl vor allem wegen meines Bruchs mit meiner sozialen Klasse, aus der ich komme. Ich schreibe, weil ich eine Klassenüberläuferin bin.
Annie Ernaux wird 1940 in dem kleinen Ort Yvetot in der Normandie geboren. Ihre Eltern sind Fabrikarbeiter, die sich später einen kleinen Laden aufbauen. In La Place schreibt sie 1983 über ihren Vater.
Mein Vater hat damals nicht mit Messer und Gabel gegessen, sondern er holte am Tisch sein Opinel-Messer aus der Hosentasche. Seine ganze Art zu sein, zu sprechen, das Patois, all das wollte ich beschreiben. Neutral, ohne zu stigmatisieren, ohne zu verurteilen. Denn als ich Kind war, war das ja auch meine Kultur.
Annie Ernaux begreift ihr Schreiben als politisch.
Ich lege Dinge in diese Bücher, die mich etwas angehen, die die Gesellschaft etwas angehen. Und über das Leben in einer Gesellschaft zu schreiben, ist immer politisch.
Auch im Hier und Jetzt erhebt Annie Ernaux ihre Stimme. Als Frankreich von der Pandemie erfasst wird, veröffentlicht Annie Ernaux in der Radiosendung Lettres d'Intérieur auf France Inter einen Brief an Präsident Macron, dem sie sein neoliberales Gesellschaftsmodell vorwirft. Der Moderator verliest ihre Warnung.
Nous sommes nombreux à ne plus vouloir d'un monde.
Wir sind viele, die eine Gesellschaft nicht mehr wollen, deren schreiende Ungleichheit die Epidemie zutage fördert. Wir sind viele, die ganz im Gegenteil eine Welt wollen, in der die Grundbedürfnisse für alle garantiert sind. Seien Sie gewiss, Herr Präsident, wir werden uns unser Leben nicht mehr stehlen lassen. Wir haben nur dieses eine. Auch diese Gegenwart wird einmal zur Vergangenheit werden.
Annie Ernaux hat den diesjährigen Literaturnobelpreis erhalten. Ein Porträt war das von Julia Borutta. In SWR Kultur aktuell ab 18.40 Uhr dann ein ausführliches Interview mit unserem Literaturexperten über die Preisträgerin. SWR aktuell am Donnerstagabend. Mein Name ist Gerhard Leitner.